Thank you everybody.
Danke alle zusammen. Schönen guten Morgen. Danke, dass ihr zu meinem Talk gekommen seid, von Simulation bis zu Tenant-Übernahme. Ich wollte nur, dass Microsoft mir eine Phishing-Simulation liefert und stattdessen habe ich Bug-Bounties eingesammelt und Admin-Zugriff auf zufällige Tenants gekriegt. Ich habe mit 8 Jahren Hacking gelernt. Ich bin mit einem Familienmitglied zum Strand gegangen. Es war ein sehr teurer Parkplatz. Und der das Auto neben uns hatte schon einen Strafzettel und dann hat mir der einfach den Strafzettel geschnappt und bei uns hinter die Windschutzscheibe geklemmt und dann kriegt man keinen Strafzettel mehr. Und als ich 14 war, da habe ich gemacht, was alle anderen 14-Jährigen auch gemacht haben. Ich habe Remote Course Execution Exploits auf random zufälligen IP-Adressen im Internet verteilt. Kann sich jemand an den SSHD-Exploit von 89 erinnern? Da hat man eine Rootshell gekriegt gegen Red Hat Enterprise. Die Version, die auf der CD war, das hat niemand geupdatet damals. Und das war aber keine sonderlich zukunftssichere Karriere. Also habe ich KI und Astrophysik studiert. Und habe dann festgestellt, dass ich kein intelligentes Leben finden würde, also nicht in den Sternen und auch nicht auf meiner Videokarte. Also habe ich Pentesting gemacht für eine holländische Regierungsorganisation und habe dann iSecurity gegründet. Da bin ich jetzt der hauptsächliche Cybersicherheitsspezialist. 150 Mitarbeiter mittlerweile nach 4 Jahren. Wir haben Büros in Düsseldorf und Berlin unter anderem. Und bei dieser Firma hat sich diese Geschichte hier dargestellt. Ein alter Hacker möchte gerne automatisiert Phishing-E-Mails abliefern und es gibt eine Phishing-Simulationsplattform von Microsoft, die heißt Attack Simulation Training. Das war am Ende, Spoiler, nicht die Plattform, die wir am Ende benutzt haben. Und dann habe ich ein paar Probleme gehabt. Ich musste meine eigene Phishing-Plattform auf die Allow-List setzen und das hat dazu geführt, dass ich bei einer chinesischen Firma mit einem komplizierten Namen, den ich nicht verstanden habe. Ich habe am Ende Remote Power Cell Sessions übernommen, aber da kommen wir dann erst noch dazu. Ah ja, hier steht sie. Erst die Plattform. Attack Simulation Training heißt die. Ich habe mir das angeschaut, ob es ein passendes Produkt ist für uns, für Phishing-Simulationstraining. Microsoft hat diesen Report, glaube ich, auch gesehen. Nicht nur Phishing wird sehr schnell mehr, sondern auch die Phishing-Simulationsmarkt wird sehr schnell größer. Und dann haben sie also eine Phishing-Simulationsplattform geoutsourced, die etwas zu schnell integriert in ihre eigenen Dienste. Das sieht so aus. Es sieht so aus, als wäre es genau nach Spezifikation gebaut worden, aber es ist keine Liebe mit drin. Das hat alle Funktionalität, die man erwartet. Also man kann Simulationen anlegen, verschiedene Kategorien. Man kann seine Mitarbeiter trainieren lassen. Und wenn die zu viel klicken, dann gibt es Berichte ans Management und so weiter. Und ich wollte mir zuerst eines der Vorlagen hier angucken. Mal schauen, wie das aussieht. Die erste, die ich verschickt habe, sah so aus. Und man fragt sich vielleicht, wer klickt denn da drauf? Aber wir sind da schon längst dran vorbei. Wir wissen, viele Leute werden da drauf klicken. Das war in der Kategorie Schadsoftware-Anhang. Also da war ein Anhang, das würde also das System wahrscheinlich erkennen, wenn Leute versuchen, drauf zu klicken. Aber es gab auch einen Link auf eine Atlassian-Seite. Und da habe ich festgestellt, die existiert nicht. Die ist nicht registriert. Also, was macht irgendwer, der da smart ist? Na klar, also ich registriere diese Atlassian-Seite. Und dann habe ich Zugriffsanfragen gekriegt auf meine Atlassian-Seite. Also Leute wollten wirklich auf diese Datei zugreifen. Und das habe ich an Microsoft gemeldet. Ich habe jetzt eine Liste von Menschen, die auf alles klicken. Was könnte man damit alles machen? Und dann habe ich eine, rechts oben sieht man den Zähler, ich habe eine Bug-Bounty gekriegt, das wird auch nicht die letzte bleiben. Und dann habe ich festgestellt, die Simulation kam von einem wunderlichen Domainnamen. Auch dieser Domainname war nicht registriert. Also, ich habe die registriert und habe direkt Antworten gekriegt von Menschen, die das notwendig gefunden haben, auf eine Phishing-Simulation zu antworten. Viele Leute hatten den Eindruck, sie müssen darauf antworten, hey, ich klicke auf gar nichts. Und hattet ihr das Bedürfnis, jemals das zu machen? Hey, schick mir diese Datei nicht nochmal. Oder danke für den Spam, mein Freund, ich bin nicht so leicht, ich lasse mich nicht so leicht täuschen. Ja, großartig. Und dann gab es Leute, die waren scheinbar fast schon im Burnout. Bitte, hör auf damit, verschiedene Verkäufer. Naja, okay. Ja, beruhig dich. Und dann gab es Leute, die brauchten mehr Erklärung. Ansonsten würden sie diese Datei nicht öffnen wollen. Ja, okay, hier ist mehr Schadsoftware. Oder was ist das? Ist das ein Scam? Nein, das ist kein Scam. Und dann gibt es Leute, ja, da weiß ganz genau, die haben draufgeklickt. Ja? Oh, tut mir leid, ich kann es nicht anschauen. Oder hey, was ist das für eine Datei? Ist das irgendwas Wichtiges? Also ich hätte einfach diese Domain auch an Microsoft melden können und hätte vielleicht nochmal $3,000 gekriegt. Und das hätte ich auch für alle anderen Templates machen können, aber ich habe einen kleinen Scraper gebaut, habe alle Templates rausgezogen und es gab 101 unregistrierte Domain. Und 131, die registriert waren, aber nicht auf Microsoft. Also es gab scheinbar eine ganze Menge Firmen, die zufällige Antworten gekriegt haben und sich gefragt haben, woher kommen die denn? Und nur 9 Domains gehörten tatsächlich Microsoft. Dafür habe ich nochmal $3,000 gekriegt. Ihr habt euch vorgestellt, mein Vertrauen in dieses Produkt, das war dann einfach weg.
Okay, und dann ein paar Monate später habe ich festgestellt, ich kriege immer noch Zugriffsanfragen auf meine Atlassian-Seite. Ja, die haben irgendwann das Template zurückgerollt. Und dann habe ich nochmal 3.000 als Bug Bounty bekommen. Also habe ich meine eigene Phishing-Plattform gebaut, GoFish, ist Open Source, und da gab es neue Herausforderungen. Da war die Frage, wie kriege ich die eigentlich ausgeliefert? Sprich, wir müssen die freigeben, dass sie auch immer zugestellt werden bei unseren Kunden, und ich musste das tun. Also habe ich ins Handbuch geschaut, in die Dokumentation, und es geht total einfach in Exchange Online. Ich will es natürlich automatisieren, und die haben da ein PowerShell-Kommando für. Das habe ich einfach dann in PowerShell gemacht. Wir müssen dann nur ein paar kleine Sachen machen, müssen halt eine Policy dafür bauen, müssen dann eine ACL anlegen, müssen die Regel anlegen, müssen da noch ein paar Parameter dran setzen, die wir hier jetzt alle nach und nach sehen. Und dann müsst ihr das Ganze noch einsammeln und anbinden. Man könnte sich vorstellen, dass wenn man das alles tut, dass dann die IP-Adresse freigegeben ist und die Spam-E-Mail zugestellt wird. Nein, tut sie nicht. Weil Microsoft möchte ja seine Kunden sicher gestalten im Default. Deswegen gibt es überschreibende Regeln für diese Überschreibungsregeln. Ja, ja, und Microsoft hat meine Phishing-Simulation sehr gut erkannt. Sie fanden, das war hohe Wahrscheinlichkeit. Deswegen funktionieren diese ganzen Freigaben nicht. Aber man kann natürlich diese Überschreibung wieder überschreiben. Und das Ganze nennt sich Advanced Delivery. Ja, das hat echt lang gedauert, bis ich das gefunden habe. Und da gibt es eine Einstellung für Phishing-Simulationen, also um all diese Filter komplett umgehen zu können. Das einzige Problem ist, dass dieses Feature benutzt nicht die Exchange Online PowerShell, sondern die Security und Compliance PowerShell. Und das ist ein komplett unterschiedliches PowerShell-Feature. Und wenn man das in der Kundenumgebung benutzt, und das tun wir, weil wir halt ein Cloud-Solution-Provider sind, da ist es etwas anders. Da muss man dieses Commandlet Connect IP Session benutzen mit einigen Parametern, die sehr, sehr spezifisch sind. Und da gibt es diesen Authorization Endpoint URI. und das sieht mir, dass es kein Azure AD Endpunkt ist und deswegen haben wir das Ganze ausprobiert. Wir haben alles ausprobiert, was wir dachten, das ist der richtige Endpoint, aber wir haben da nur Fehlermeldungen bekommen. Also, dann haben wir uns überlegt, naja, gut, machen wir ein Support-Ticket auf, die können uns sicherlich helfen. Well, das ist die Firma. Mein Support-Ticket wurde beantwortet und das ist eine echte E-Mail und in CC waren da zwei Menschen von dieser Firma Shanghai Microsoft und das habe ich einen Anruf aus China bekommen. Und die Person, als ich rangegangen bin, konnte ich gar nicht verstehen. Stellt sich raus, das ist eine echte Firma, das ist eine ein Subsidiary von Microsoft in China, das 2002 gegründet wurde und da arbeiten 10.000 Experten, die Microsoft Support anbieten. Und okay, das nennt sich jetzt Microsoft, hieß früher Microsent und das ist halt genau dieselbe Schriftart, wie Microsoft damals in den 90ern benutzt hat und die haben definitiv Skripte benutzt und die haben mich nach Fiddler-Logs gefragt. Fiddler ist ein HTTPS-Interception-Programm, das eben die HTTPS-Verbindung zu dem Endpunkt aufbricht. Sprich, die haben explizit nach allen SSL-Paketen gefragt, die meine Access-Tokens beinhalten. Und das wollte ich denen natürlich nicht schicken. Weil wer schickt seine Access-Tokens an eine chinesische Firma? Ich sehe keine Hände. Und es geht hier nicht um Politik, aber das sieht sehr nach Phishing aus. Deswegen habe ich manuell alle Pakete bearbeitet und die Keys rausgenommen. Und dann haben sie geantwortet, naja, das ist nicht möglich. Es wird wohl eine API geben, die das ersetzt, aber wir wissen nicht, wann das ist. Und macht es über die UI. Entschuldigen Sie, dass es so viel Arbeit macht. So, und ich habe natürlich viele IP-Adressen und ich werde da nicht alles durchklicken. Wäre wahrscheinlich schneller gegangen. Aber hey, ich wollte das wirklich automatisieren. Okay, wenn es möglich ist, das im Portal zu machen, dann muss man es auch automatisieren können. Also habe ich mir angeschaut, was passiert, wenn ich in dem Portal auf dieses Ding klicke und ob ich das nicht nachbauen kann, damit ich meine IP-Adressen alle eintragen kann. Und wenn man da reinklickt, dann habe ich gesehen, dass die Request an diese Anfrage des Security Centers geht und da ist ein API-Proxy. Und in der Antwort habe ich den eigentlichen Hostname bekommen, der die Backend-API eben zur Verfügung stellt. Das ist regionsabhängig, sprich in dem Fall habe ich jetzt mit der wahrscheinlich für Europa stehenden Region 6 gesprochen und wenn ich das in die Daten-API schiebe, dann konnten wir diesen Endpunkt benutzen und die Region kann man einfach rausfinden. Wenn man dieses Commandlet benutzt, dann bekommt man eine Warnung und die Antwort sagt einem, welche Region man braucht, um eben in der sein eigener Tenant ist und in dem Fall ist es eben NAM, wahrscheinlich Nordamerika. Dafür brauchen wir dann auch noch ein Access-Token. Den habe ich mir genauer angeschaut, was ich da zurückbekommen habe. Rausbekommen, das ist eben quasi die Ressource ohne den Region, in der Tenant ist. Dann braucht man eine gültige Client-ID. Da habe ich einfach eine Applikation übernommen, die schon die richtigen API-Permissions hat, die Berechtigungen eben richtig sind. Dann braucht man noch die URI, wo dann hin weitergeleitet wird. Meistens funktioniert Localhost da. Und wenn man dann ein paar alte Bibliotheken in PowerShell benutzt, und das ist eben diese ADRL, dann kriegt man da so ein Token für diese Ressource zurück und kann dann darauf zugreifen. Jetzt kann ich auf die Backend-API zugreifen und kann mit all diesen Endpunkten sprechen, die diese Override-Policy eben erlauben. Und da gibt es auch diese Row-Tools von Dirk-Jan Mollema und da kann man das in Python machen. Und es ist ein ganz einfaches Tool, ich kann es gut benutzen. Also wir schicken einen Request, kriegen eine Antwort, da kriegt man auch alle Metadaten zurück, die man für die API braucht, für die ganzen Endpunkte. Also wenn man das Blackbox testen will, ganz einfach. Und ich kann dann einfach diesen Request wiederholen, den die Oberfläche geschickt hat. Sah dann ungefähr so aus. Wenn ich der ganze Ablauf sah quasi so aus. Ich musste eben die Region rausfinden, den Token bekommen, musste die Policy rausfinden, musste rausfinden, ob die Regel existiert. Wenn sie nicht existiert, dann anlegen und dann die ganzen Einstellungen dafür machen. Relativ einfach. Hab das in PowerShell automatisiert, hab's ausgeführt. In den ersten drei Tenants hat es funktioniert und irgendwas da komisch. Das sagt mir, hey, diese Policy gibt es schon und die Regel auch. Das sollte nicht passieren. Und ich habe festgestellt, dass die Policy und die Regel, die ich gerade in Tenant 1 angelegt hatte. Ich habe mir meinen Code angeguckt, ob ich nicht aus Versehen irgendwie den falschen Access-Token benutzt habe. Aber ich habe tatsächlich einen Access-Token für diesen Tenant benutzt. Ich habe nicht sofort rausgefunden oder ich habe nicht gedacht, dass er irgendwas Besonderes ist, weil könnte ja sein, dass der Account Zugriff auf beide Tenants hat. Aber irgendwas hat sich komisch angefühlt. Und das überschreitet Security-Grenzen. Dieser Token sollte nur Zugriff auf Tenant 4 haben und nicht für Tenant 1. Und ich habe dann einen Bug-Report zu Microsoft geschickt und habe sofort 5.000 Dollar Bounty bekommen. Ah, vielleicht ist da mehr als nur das. Und sie haben mir gesagt, es kann eine Weile dauern, bis es gefixt ist, weil es ein komplizierter Bug. Aber ich wollte natürlich trotzdem die Phishing-Simulation automatisieren. Deswegen muss ich weitermachen und ich werde nicht 100 Mal in diesem Portal rumklicken. Also habe ich mir angeschaut, wie die API tatsächlich funktioniert. Vielleicht kann man den Bug ja umgehen. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich da ein Paket hinschicke an diese Backend-API, dann kriege ich eine Antwort, die immer diesen Cookie-Wert setzen wollte. Und das ist in einem Header, der BE-Server heißt. Es sieht aus wie ein Hostname. Also meine Anfrage wurde von einem Backend-Server bearbeitet, der einen spezifischen Hostnamen hatte. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich meinen ersten Request am Tag oder in einer bestimmten Zeit abgeschickt habe, dann hat es immer eine Weile gedauert. Und jeder Request danach ging deutlich schneller. Also glaube ich, dass außerdem ist der Wert des Cookies immer gleich geblieben. Sprich, ich habe mir überlegt, hey, was passiert, wenn ich nicht mit diesem Cookie die Anfrage schicke, was dann passiert? Und ich habe eben festgestellt, da gibt es einen schlauen Load Balancer, der quasi anhand des Cookies entscheidet, in welchen Backend-Server ich geschickt werde. Also, wenn ich mit jedem Request diesen Wert ändere auf einen anderen gültigen Backend-Server, dann wird es von einem anderen Backend-Server bearbeitet und dann kriege ich eine andere Session und dann kann ich die Settings alle ändern. Also habe ich ein paar Zeilen Code geändert. Ich habe außerdem herausgefunden, welche Backend-Server es denn eigentlich gibt, die Antworten. Also zum Beispiel in dieser Europa 01b-Region gibt es eben 250, in anderen Regionen gibt es nur 25. Okay. So, und es sah so aus, als würde es funktionieren. Also für die ersten 49 Tenants hat es funktioniert. Und bei Tenant 50 habe ich eine andere Antwort bekommen, die eine ganz andere Policy und eine ganz andere Regel bekommen, die ich gar nicht erkannt habe. Also habe ich mir angeschaut, was geht da eigentlich los und habe festgestellt, das ist gar keiner meiner Kunden.
Das ist jemand, den ich überhaupt nicht kenne. Ich habe Microsoft Bescheid gesagt und die haben gesagt, ja, schreib uns was, mit dem man das reproduzieren kann. Also ich habe mein Skript nochmal ausgeführt und das hat diesmal nicht mehr funktioniert. Also wie macht man das jetzt? Konsistent, so dass es immer funktioniert? Ich dachte, wenn ich diese Backend-Server einfach bombardiere, dann mit Anfragen, dann bleibt vielleicht was hängen. Also ich habe ein Multithreaded Python-Skript gebaut. In 5 Minuten habe ich 600 Backend-Server angefragt. Zuerst am Sonntag laufen lassen, keinen Treffer. Und am Montag in der Früh, einer der ersten Treffer, war schon eine Session von jemand anders. Also jetzt denkt ihr euch vielleicht, was kann man mit so einer gehijackten PowerShell-Session überhaupt anfangen? Und das war die Security- und Compliance-Umgebung. Und da sind eine ganze Menge Commandlets drin, hauptsächlich Purview, also das ist Microsofts, das hieß mal Compliance Center. Was kann man im Compliance Center so alles machen? Ne, es gibt E-Discovery als eine Funktion und E-Discovery hat zum Beispiel Inhaltssuche. Was macht Content-Suche? Naja, ihr könnt einfach nach einem Schlüsselwort suchen, sagen wir mal Passport, also Pass oder Stern oder... Und dann sucht er nach dem Inhalt in Exchange, in OneDrive, in SharePoint, in Teams, in der gesamten Tenant. Und was macht man mit den Suchantworten? Naja, man kann die exportieren und runterladen auf den lokalen Computer. Und das waren nochmal $5,000 als Bounty. Jetzt war die schon etwas kritischer, die Schwachstelle. In 2024 haben sie es nochmal einfacher gemacht. Sie haben diese ganze Funktionalität komplett aus der Security und Compliance PowerShell entfernt und haben das in die Exchange Online-Umgebung gemacht. Und jetzt sind es wirklich nur noch ein paar Zeilen Code. Es ist jetzt ganz einfach, mit einem Tenant sich zu Exchange Online zu verbinden. Und es gibt Commandlets, die das machen und die funktionieren. Auf dem Weg habe ich noch eine Schwachstelle gefunden, die ich etwas wunderlich fand. Und Microsoft hat das nur eine Problem an der Oberfläche, also mit der UI genannt. Ich lasse euch das mal entscheiden. Also ich habe euch vorhin gesagt, wir haben GDAP benutzt. Das ist der Vorgänger von DAP. Und das gibt es seit 2 Jahren. DAP war davor benutzt worden und DAP als Cloud Solution Provider war der Admin für alle weltweiten Kunden und jetzt GDAP erlaubt mir eben auszuwählen, welche Rollen der Cloud Solution Provider haben soll oder der Cloud Solution Provider kann euch sagen, wir brauchen nur diese Rollen. Also machen wir eine Beziehung, wo wir eben nur diese Rollen haben. Und vor 2 Jahren mussten alle von DAP nach GDAP migrieren und es gab ein Bulk Migration Tool dafür, also eine .NET Applikation, die CSV-Dateien im Wesentlichen eingelesen hat und alle existierenden DAP-Beziehungen migriert hat, weil größere MSPs haben ja tausende von diesen Beziehungen. Und dieses Tool hat mit einem undokumentierten API-Endpunkt gesprochen, der hieß Migrate. Und diese Migration war zweistufig. Zuerst hat es mit diesem API-Endpunkt gesprochen, mit diesem Migrate-Endpoint, mit dem Tenant-ID von dem CSP, also von dem Partner, und der ID von dem Kunden. Und das erzeugt so eine GDAP-Beziehung und dann benutzt es eben die alte, um die Rollen zuzuweisen, um ein GDAP-Relationship zu erzeugen, eine Beziehung. Ja, und was passiert denn, wenn man jetzt keine DAP-Beziehung hat? Dann erzeugt es eine neue GDAP-Beziehung mit dem Status, es fehlt noch die Freigabe und das würde dann fehlschlagen, weil es gibt ja keine Beziehung. Was bedeutet denn dieser GDAP-Status? Und es stellt sich raus, es gibt viele verschiedene Stati, sowas wie in Aktivierung oder aktiv, erzeugt, abgelaufen. Und ich habe festgestellt, es gibt auch einen Graph-API-Endpunkt, um diese GDAP-Beziehungen zu bearbeiten. Und man kann da einen Patch-Request hinschicken an diesen Endpunkt mit der ID und einfach Status-Approved hinschicken. Und dann kriegt man 204, keinen Inhalt zurück und der Status nach ein paar Sekunden wird erst aktivierend und dann aktiv. Oh, habe ich mir gedacht. Jetzt bin ich der globale Admin bei Microsoft. Also war ich nicht wirklich, ich konnte dann mich nicht anmelden auf die normale Art und Weise, aber was eben schon passiert ist oder was eben hätte schon passieren können, ist, dass Steve Ballmer, der gesehen hat, iSecurity ist jetzt in meinem Tenant globaler Admin. Ich denke, der wäre ganz glücklich damit, wir haben viele gute Entwickler. Ich habe das an Microsoft geschickt und die haben gesagt, ja, das ist, überschreitet nicht die Grenze. Damit kann man nicht wirklich was machen. Das ist nur ein Anzeigefehler. Und naja, also wenn ich dir sage, schaut mal in euren Admin-Panel und plötzlich bin ich da als globaler Admin, würdet ihr euch da Sorgen machen? Na gut, also ein paar Sachen, die wir hier festgestellt haben. Leute, die neue Cloud-Produkte als Erster benutzen, die können damit rechnen, dass die weniger fertig sind, als man vielleicht möchte. Benutzt bitte nur abgehangene ältere Produkte und denkt daran, wenn ihr sensitive Daten an einen Cloud-Provider rausgebt. Und wenn diese Arten von Schwachstellen entdeckt werden von Angreifern, dann kann das ganz grässliche Resultate haben. Stellt euch mal vor, wie viele Firmen ich erpressen könnte, wenn ich alle paar Minuten alle ihre Daten exportieren könnte. Also konzentriert euch auf ganz obskure Funktionen von Produkten, die nicht viele Leute benutzen, und dann habt ihr sicher viel Spaß. Ganz herzlichen Dank.
Thank you very much. Vielen Dank für diesen sehr grässlichen Talk. Ich glaube, wir haben ein paar Fragen im Publikum. Wenn es dem so ist, dann bitte stellt euch an die Mikrofone. Oder meldet euch beim Signal Angel. Ich sehe niemanden an den Mikrofonen. So, ich würde gerne eine Frage stellen. Glaubst du, dass was du getan hast, von anderen gesehen werden konnte?
Ja, ist eine gute Frage. Das Login-Event, es gibt ein, also ich hatte ein Login-Event für meinen eigenen Tenant gesehen. Bei den Betroffenen gab es kein Login-Event. Die gab es, denn ein Admin tut Dinge und möglicherweise wurden die auch gelockt, diese Übernahme der Session. Erzeugt vielleicht einen Log, aber das konnte ich ja nicht sehen. Ich habe ja keinen Zugriff auf den Tenant, aber es wäre sehr, sehr schwer zu detektieren.
Okay, vielen Dank. Gibt es andere Fragen? Es gibt ein Licht vom Signal Angel. Was ist die Frage? Okay. Das Internet möchte wissen, ob das ist immer noch nicht gefixt wurde. Also Microsoft hat gesagt, kein Problem.
Ja, auch das ist eine gute Frage. Alle diese Sachen sind jetzt gefixt. Die Schwachstellen in der Attack Simulation Plattform, die sind fast schon vor einem Jahr repariert worden. Und die in der Security und Compliance PowerShell, das war weniger als ein Jahr. Und die Anzeigefehler vor 8 Monaten oder so.
Okay, Mikrofon Nummer 2, bitte. Vielen Dank für den Talk. Ich bin neugierig. Kriegt ihr immer noch Zugriffsanfragen?
Ja, mein Atlassian-Account ist ausgelaufen, aber das halbe Jahr, als ich es benutzt habe, nach dem Report, da habe ich keine Anfragen mehr gekriegt. Aber ich meine, es ist wahrscheinlich wieder frei zum Registrieren. Also wer möchte es mal ausprobieren?
Mikrofon Nummer 4. Vielen Dank für den sehr schönen Talk. Okay, das ist quasi das globale Administrator des als Microsoft Admin. Was würdest du als erstes fixen, wenn du es könntest?
Ja, das ist das Erste, was ich reparieren würde bei Microsoft, ja. Vielleicht würde ich mir mal die Preisstruktur mal als allererstes angucken, da könnte echt was besser sein.
Okay, ich glaube, wir haben keine weiteren Fragen. Okay, wenn ihr weitere Fragen habt, dann meldet euch bei Weischer. Und dann bitte einen großen Applaus für Weischer.